Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Mit Katrin Kühn heute. Herzlich willkommen. Corona, es gibt nicht nur die Nachrichten, die ja einem letztlich einfach nur die Laune verhageln, sondern auch die anderen. Und um eine davon geht es heute in der Sendung. Hunde können SARS-CoV-2 erschnüffeln. Wie sie das machen und wie gut, dazu ist jetzt eine neue Studie publiziert. Außerdem Carbon, ein tolles Material, aber auch eine Umweltsauerei, wie sich dies ändern ließe. Zu Beginn aber doch erst das, was einem die Laune verhageln könnte. Es gibt eine neue Corona-Variante, die Wissenschaftler schon seit Tagen mindestens im Auge haben. Und jetzt verdichten sich die Hinweise, dass das auch gut so ist. Es werden Grenzen geschlossen, vor allem nachgewiesen bisher in Südafrika, aber auch ein Fall in Belgien gibt es jetzt. B11529 heißt diese neue Variante. Für die wichtigsten Fragen rund um sie, ja, ich sag's einfach so, auch den Schocker des Tages, ist mir jetzt meine Kollegin, die Medizinjournalistin Christina Sartori, zugeschaltet. Frau Sartori, zum Einstieg gebündelt. Warum diese Aufregung? Ist sie berechtigt?
Na, es sind noch viele Fragen offen, aber die Wissenschaftler sind wahrscheinlich berechtigt alarmiert, weil diese Variante eine außerordentlich hohe Zahl an Mutationen aufweist. 50 Mutationen gegenüber dem ursprünglichen SARS-CoV-2. Und es wird vermutet, dass einige dieser Mutationen bewirken, dass sich das Virus noch besser verbreitet als die Delta-Variante. Das ist die, die derzeit bei uns vorherrscht. Dazu kommt noch einige andere Mutationen, die man bei dieser Variante sieht, die könnten bewirken, dass die aktuellen Impfstoffe schlechter wirken als bisher. Falls das so sein sollte, dann ist das eine ganz, ganz ungünstige Kombination.
Da gehen ja gleich die Alarmzeichen los. Was sind denn das genau für Mutationen?
Da sind Mutationen dabei, die man kennt, die man schon bei anderen Varianten gesehen hat. Zum Beispiel die Mutation N501Y. Jede einzelne Mutation bekommt ja auch einen Namen. Bei der weiß man, die führt dazu, dass das Virus sich schneller verbreiten kann. Aber bei dieser neuen Variante, da sind eben auch Mutationen entdeckt worden, die man noch nicht kennt. Aber wichtig ist, insgesamt gibt es 32 Mutationen alleine im Bereich des Spike-Proteins. Nochmal zur Erinnerung, dieses Spike-Protein, also diese kleinen Ärmchen auf dem Virus, die sind für das Virus quasi der Schlüssel, um in die Zellen des menschlichen Körpers zu kommen. Also wichtig. Und die meisten Impfungen, die setzen genau an diesem Spike-Protein an. Unser Immunsystem, damit das genau diese Struktur erkennt. Und das könnte dann eben nicht mehr ganz so klappen mit dieser Variante.
Und eben weil sich bei dieser neuen Coronavirus-Variante dieses Spike-Protein jetzt offenbar verändert hat, dann auch diese Sorgen.
Genau. Das ist ein Grund, warum Wissenschaftler befürchten, dass die aktuellen Impfstoffe eben nicht so gut schützen vor dieser Variante. Dass unser Immunsystem diese Eindringlinge nicht mehr so gut erkennt. Weil dann die Antikörper, die unser Immunsystem produziert, wenn es durch die Impfung dazu angeregt wird, weil die dann schlechter an das Spike-Protein binden. Also das Virus wird dann schlechter daran gehindert, in unsere Körperzellen zu gelangen.
Und dann gibt es bei dieser neuen Variante ja noch andere Mutationen, die, ich sag mal jetzt ganz salopp, nicht so gut sind. Warum?
Ja, gibt es. Ungefähr 10 Mutationen betreffen die Domäne, den Bereich also im genetischen Material des Virus, die wichtig ist, um an den Rezeptor der Zellen zu binden. Also die Stelle, wo Virus und Körperzelle zum ersten Mal in Kontakt kommen. So eine Mutation per se muss jetzt nicht zwingend bedeuten, dass die neue Variante gefährlicher ist. Kann auch genau andersrum sein. Nicht jede neue Mutation ist gut für das Virus. Aber es kann halt bedeuten, dass das Virus dadurch gefährlicher geworden ist, nämlich ansteckender. Beides ist möglich.
Ist denn schon bekannt, wo genau diese Mutation entstanden ist? Viele Fälle in Südafrika jetzt wissen wir, aber wo der tatsächliche Ursprung ist?
Nein, sicher weiß man das noch nicht. Aber weil es so außerordentlich viele Mutationen sind, die da in einer Variante aufgetreten sind, gibt es die Vermutung, dass diese Variante in einem Covid-19-Patienten entstanden ist, dessen Körper sehr lange gegen das Virus gekämpft hat, also wo das Virus sehr lange im Körper sich immer wieder vermehrt hat.
Da ist jetzt vielleicht mal ganz generell noch wichtig, also zu sagen, wie entsteht denn so eine Mutation, beziehungsweise jetzt in dem Fall ja sogar gleich so viele Mutationen, wie passiert das?
Immer wenn Viren sich vermehren in unseren Körperzellen, dann entstehen da auch immer Viren mit der ein oder anderen Veränderung, also Mutation. Das ist ganz normal, weil eben bei dieser Vermehrung Fehler passieren. Und die allermeisten Mutationen, die verschwinden auch wieder. Nur wenn eine Mutation zufälligerweise dem Virus einen Vorteil liefert, zum Beispiel, dass es sich besser oder schneller vermehren kann, dass es mehr Menschen auf einmal infizieren kann, dann werden eben vermehrt Viren mit genau dieser Mutation sich vermehren und verbreiten. Und die Mutation bleibt dann, die setzt sich dann durch.
Nicht nur die WHO überprüft das alles jetzt ja gerade sehr genau. Wie sicher können wir denn sein, dass diese Variante jetzt noch nicht in Deutschland gibt?
Naja, sicher kann man da nicht sein, aber mittlerweile werden ja auch in Deutschland immer wieder Stichproben sequenziert, also genau geguckt, gibt es etwas Auffälliges, Neues, eine Variante, da wird man sicherlich jetzt genauer nochmal hingucken. Und Fachleute haben festgestellt, diese Variante ergibt bei einem PCR-Test ein besonderes Ergebnis, da sieht man so einen besonderen Hinweis. Das kann also gut sein, dass man, wahrscheinlich ist es ab nächster Woche möglich, dass man da dann bei den PCR-Tests genauer darauf achtet, ob man diesen Hinweis findet. Das ist nicht hundertprozentig, aber ist ein Hinweis. Aber das Wichtigste ist natürlich diese Sequenzierung, diese hundertprozentige Sicherheit, die hat man nur, wenn man das ganze Genom des Virus sich jeweils anguckt in den Stichproben.
Christina Sartori zu der neuen Corona-Variante. Und ja, noch sind viele Fragen offen, aber wie hat es RKI-Chef Lothar Wieler vorhin gesagt?
Um es auf den Punkt zu bringen, wir sind sehr besorgt und ich hoffe sehr, dass stringent dahingehend gearbeitet wird, dass zumindest die Ausbreitung dieser Variante so gut wie möglich durch Reisebeschränkungen eingeschränkt wird.
Drücken wir uns die Daumen. Jetzt Corona nicht die Laune verhagelt. 200 bis 300 Millionen, so viele Riechzellen besitzt ein Hund, 40 Mal mehr als der Mensch. Mit diesem können damit helfen Hunde schon bei der Drogen- oder Sprengstoffsuche zum Beispiel und auch in der Medizin. Dass Hunde auch eine SARS-CoV-2-Infektion nachweisen können, erschnüffeln können, haben schon mehrere Studien gezeigt. Im Fachblatt Frontiers in Medicine hat ein Forschungsteam jetzt neues Wissen veröffentlicht, nämlich wie sie das machen. Mein Kollege Lennart Püritz hat mit dem Hauptautor der Studie gesprochen, Professor Holger Volk von der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Und die erste Frage war, wie gut können Hunde SARS-CoV-2 denn von anderen Atemwegserregern unterscheiden?
Also viele andere Studien haben immer SARS-CoV-2 gegen im Prinzip Kontrollproben genommen. Und was immer die große Frage war, können denn Hunde dann auch SARS-CoV-2 von anderen oberen Atemwegserkrankungen unterscheiden? Also da haben wir 15 verschiedene Viren untersucht und Hunde konnten das wirklich fantastisch gut. Die haben im Prinzip sogar gegen SARS-CoV-1 und MERS sogar unterscheiden können. Also da waren wir schon sehr verblüfft. Was wir natürlich gesehen haben, ist, wir hatten nicht alle Viren von Menschen, die infiziert waren mit diesen Viren, vorhanden, haben wir auch Zellkulturproben genommen. Und da war am Anfang es so, dass der Hund, der trainiert worden ist gegen infiziertes Material, was natürlich inaktiviert wurde, damit das alles sicher ist, die Hunde dann im Prinzip die Zellkulturen am Anfang nicht so gut erkannt. Aber dann haben wir sie gegen die Zellkulturen trainiert und dann haben die Hunde das wieder sehr gut differenzieren können.
Das heißt, die müssen schon möglichst auf das trainiert sein, was sie nachher auch im Feld sozusagen erkennen sollen.
Ja, macht ja auch Sinn, oder? Dass so eine Zellkultur nicht ganz so riecht wie der Mensch.
Sie haben in der aktuellen Studie auch untersucht, wie genau Hunde eine Corona-Infektion erkennen, also welche charakteristische Geruchskomponente die Tiere erkennen. Und da war die Erkenntnis, dass das nicht das Virus selbst ist.
Ja, die Hunde spannenderweise erkennen wahrscheinlich nicht das Virus selber. Es ist so ja, dass der Virus in die Zelle eindringt und sie dann auch im Prinzip den Stoffwechsel benutzt, um sich zu vermehren. Und diese Stoffwechselprodukte geben dann sogenannte Volatile Organic Compounds ab. Und das ist das, was wir glauben, dass der Hund erkennen kann.
Das heißt, das sind bestimmte flüchtige Stoffwechselprodukte, die der Hund dann riechen kann.
Genau, das sind flüchtige Stoffwechselprodukte.
Sie haben für Ihre Studie mit 12 Spürhunden gearbeitet. Können Sie kurz beschreiben, wie da das Training und die Riechtests abgelaufen sind mit den Tieren?
Ja, wir haben eine so Schnüffelmaschine, das ist ein bisschen wie so ein Nintendo für den Hund. Die werden dann konditioniert auf die verschiedenen Gerüche und bekommen dann immer eine Belohnung mit Futter und das ist ein bisschen addiktiv. Die werden da immer besser und besser und das geht relativ schnell. Das geht innerhalb von 7 bis 10 Tagen, bis sie darauf konditioniert sind. Und diese Maschine haben wir dann auch in den Testszenarien benutzt, weil wir die einfach randomisieren können. Wir konnten das auch so machen, dass es geblindet war für den Hundeführer und alle Beteiligten im Raum. Und die nimmt das dann auch automatisch auf. Also deswegen ist es eine relativ solide Datenlage.
In Ihrer Studie waren Hunde unterschiedlicher Züchtungen dabei, unter anderem Labrador Retriever, Schäferhunde und Cocker Spaniel. Gab es da Unterschiede im Spürsinn oder anders gefragt, gibt es Hunderassen, die sich besonders zum Aufspüren von Corona-Infektionen eignen?
Also alle Hunde können natürlich ganz tolle Sachen machen. Ich möchte mich nicht irgendwie in die Nesseln setzen. Bei unserer Studie war es wirklich auch kein Unterschied. Normalerweise nimmt man Hunde, die natürlich eine längere Nase haben, weil die eine höhere Zellanzahl von Riechzellen haben. Aber das Wichtigste ist ehrlich gesagt die Motivation des Hundes, genauso wie beim Menschen. Ne? Also wollen die wirklich lernen? Haben die Spaß beim Lernen? Können die sich lange konzentrieren? Das sind die wichtigen Faktoren und das ist sehr individuell. Die Spürhunde, die wir benutzt haben, waren alles Profis. Also das sind Hunde, die normalerweise im Sprengstoffbereich tätig sind.
Schauen wir mal auf den praktischen Einsatz solcher Spürhunde. Sie haben im September und Oktober bei Konzerten, unter anderem von Fury in the Slaughterhouse und Bosse, ja mal unter Real-Life-Bedingungen sozusagen getestet, wie gut Hunde Infizierte im Publikum erschnüffeln könnten. Wie sind Sie dabei vorgegangen und was waren die Ergebnisse?
Wir haben im Prinzip die üblichen Testsysteme wie die PCR und den Antigen-Schnelltest direkt mit der Hundenase verglichen. Die Probanden haben im Prinzip eine Probe abgegeben für den PCR und den Antigen-Schnelltest, aber auch eine Armbeugen-Schweißprobe, die wir dann den Hunden dargereicht haben. Und was wir natürlich auch gemacht haben, um zu schauen, wie man das häufig in einem Testsystem macht, dass man eine Positivkontrolle hatten. Wir hatten inaktivierte Probenmaterial von Infizierten mit Symptomen, ohne Symptomen aus Krankenhäusern. Also eine ganze große Varianzbreite auch dargestellt in Hunden. Und das Endresultat war, dass alle Personen, die die Konzerte besucht haben, negativ waren. Aber die Hunde haben wirklich sehr, sehr gut die Proben erkannt, die wir eingeschmuggelt haben. Und da wusste auch wirklich keiner, welche positiv oder nicht positiv war. Und die haben die wirklich super erkannt. Das andere ist, was wir auch in diesem Versuch und auch Kollegen in der Welt schon gefunden haben, ist, dass Hunde wahrscheinlich früher die Infektion erkennen als die regulären Tests, weil natürlich der Stoffwechselprozess sich verändert in der Zelle und dadurch auch die Geruchsmoleküle schon freigesetzt werden, bevor das Virus überhaupt freigegeben wird. Und das Gleiche haben wir auch in diesem Experiment gefunden.
Corona-Spürhunde wurden ja auch schon an Flughäfen getestet, zum Beispiel in Helsinki oder in Dubai. Es gab aber auch kritische Stimmen, die bezweifelt haben, dass Hunde tatsächlich genau genug SARS-CoV-2 erkennen. Da haben Sie jetzt ja mit Ihrer Studie neue Erkenntnisse zu vorgelegt. Wenn Sie mal alle Erkenntnisse zusammennehmen, die es aktuell gibt, wann, wo und wie könnten in Zukunft tatsächlich solche Corona-Spürhunde eingesetzt werden, um eine SARS-CoV-2-Infektion beim Menschen zu erschnüffeln?
Was wirklich eine der Sachen ist, was unglaublich ist für mich auch als Forscher, wir haben ja diese Pilotstudie als allerersten in der Welt publiziert, was wirklich eine kleine Studie war und die ist jetzt wirklich durch 25 verschiedene Länder, verschiedene Studien immer wieder bestätigt worden. Ähnliche Ergebnisse mit ähnlicher Sensitivität und Spezifität. Viele Kollegen haben dann natürlich dann angezweifelt, dass es auch wirklich gegen andere Atemwegsinfektionen differenzieren kann, der Hund. Das haben wir ja jetzt gerade widerlegt, wie Sie auch schon gesagt haben. Und es werden auch die Hunde schon eingesetzt. Also in vielen Ländern werden sie an Flughäfen eingesetzt oder in Fußballstadien, Football Games, Baseball Games. Also man gibt es da verschiedene Szenarien, wo man das sich wirklich gut vorstellen kann.
Holger Volk von der Tierärztlichen Hochschule Hannover über Armbeugen, Schweißproben, aber vor allem, wie und wie gut einen Hunde eine Infektion mit SARS-CoV-2 riechen können. Jetzt CFK, das ist die Abkürzung für carbonfaserverstärkten Kunststoff, für so manchen Bereich ein Topmaterial, CFK. Nicht nur in der Industrie, sondern auch teils im Sport, zum Beispiel im Rudersport etwa, in den Booten oder Skulls bzw. Riemen. Denn das Material ist besonders fest und dabei trotzdem sehr, sehr leicht. Aber auch CFK-Bauteile sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Und ein Recycling ist dann alles andere als einfach. Denn die Carbonfasern sind verwebt und unter hoher Hitze mit Harzen verklebt. Und dieses Gemisch muss gelöst werden. Ein Forschungsteam von der Brandenburgischen Technischen Universität testet zusammen mit einem Partner aus der Industrie ein Verfahren, das ohne chemische Lösungsmittel auskommen soll. Simon Schumacher hat sich diese Methode zeigen lassen.
In der Werkshalle der Firma Global Enertech im brandenburgischen Guben steht sie, eine besondere Recyclingmaschine. Ein Gebilde aus Einfülltrichter, Rohren, Mischgefäßen und Sammelbehältern. Mit ihr wird die Verwertung verschiedener Kunststoffe getestet und optimiert. Zurzeit liegt der Fokus auf carbonfaserverstärktem Kunststoff. Maschinenoperator Hermann Fischer erklärt:
Je nachdem, welchen Prozess wir fahren und welchen Rohstoff wir verwenden, können wir hier ca. 100 bis 200 Kilo pro Stunde durchfahren. Bei CFK wird es auf dieser Anlage wahrscheinlich etwas weniger sein, ganz einfach, weil bei CFK natürlich die Ausgangsdichte sehr gering ist. Also werden wir dann hier vielleicht bei 50 bis 100 Kilo liegen.
Geringe Dichte, niedriges Gewicht und hohe Steifigkeit machen carbonfaserverstärkten Kunststoff immer beliebter, etwa in der Luftfahrt, der Windkraft und im Freizeitbereich. So sind aktuell in Deutschland von 12,1 Millionen Tonnen verarbeitetem Kunststoff 11.000 Tonnen Carbonfaser verstärkt, aber Tendenz stark steigend. Holger Seidlitz ist Professor im Fachbereich polymerbasierter Leichtbau an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus. Er forscht zu einem besseren Recycling und entwickelt das Gubener Verfahren mit.
CFK wurde seit 1973 im Airbus-Konzern zum Beispiel eingesetzt. Und wenn man so überlegt, ein A320, der hat ja ungefähr so eine Lebenszeit von 30 bis 40 Jahren im günstigsten Fall. Und diese kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffkomponenten im Rumpf, in den Flügeln, die sind dann permanent im Einsatz.
Windradflügel drehen sich immerhin um die 20 Jahre. Kleinere Schäden sind reparabel. Bei Fahrradrahmen etwa lohnt sich eine Reparatur nicht. Sie landen direkt im Abfall. Aber Müllverbrennungsanlagen nehmen keinen CFK an, betont Thomas Probst vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung.
Die Faser, die verflüchtigt sich aus dem Verbrennungsraum in den elektrostatischen Filter und verursacht, weil sie elektrisch leitfähig ist, eben dort Kurzschlüsse.
Somit ist carbonfaserverstärkter Kunststoff ein Fall für den Sondermüll. Recycling, wie hier in Guben, kann den Fasern wenigstens ein zweites Leben ermöglichen. Den Industriespezialisten und den Cottbuser Forschern ist es wichtig, ein Verfahren zu entwickeln, bei dem, anders als bei vielen vorhandenen Methoden, keine Chemikalien nötig sind. Dafür wird der CFK-Abfall in sauerstoffarmer Umgebung auf 550 Grad Celsius erhitzt, wodurch sich die bindenden Harze aufspalten, erläutert Anlagenexperte Hermann Fischer.
Wir gewinnen ein Öl und ein Gas zurück. Diese beiden Stoffe können für die Heizung des Prozesses verwendet werden. Und am Ende stehen die Fasern mit einer Art Kohlenstoffstruktur aus der Matrix zur Verfügung, die man entweder als Staub abtrennen kann oder im Verfahren sogar als Farbstoff für schwarze Bauteile gleich wiederverwenden kann.
Dadurch gibt es neben den Fasern noch ein weiteres nützliches Recyclingprodukt. Zudem bleibt die Beschichtung der Fasern, die sogenannte Schlichte, zu über 90% unbeschädigt. Sie sorgt weiter für eine glatte Oberfläche. Das ist wichtig, damit das Material zum einen robust bleibt und sich außerdem wieder neu an Kunststoff binden lässt. Leichtbauprofessor Holger Seidlitz gibt allerdings zu bedenken, dass Recyclingfasern nicht wieder zu Windradflügeln oder Flugzeugteilen werden können.
In technischen Anwendungen, da stehen Endlosfasern im Fokus. Und jeden Recyclingprozess, den ich da ansetze, da reduziere ich die Faserlänge. Und diese Kurz- und Langfasern, die sind für uns besonders interessant, für uns Kunststofftechniker, für das Thema Spritzgießen und additive Fertigung.
Die Recyclingfasern lassen sich zum Beispiel Kunststoffgemischen für Leichtbaumaschinenteile oder Auto-Innenverkleidungen beifügen. In den neuen Erzeugnissen gibt es aber keine Gewebematrix. Stattdessen liegen die Fasern wie Spaghettis oder Schokostreusel verstreut. Thomas Probst vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung sieht dadurch eine Verlagerung des Abfallproblems.
Da habe ich das Problem, dass ich dann die Matrix eben nicht so leicht wie vorher abtrennen kann.
Das Gubener Recyclingverfahren könnte bereits in der Praxis eingesetzt werden, sofern Maschinenbaufirmen daran Interesse zeigen und größere, massentaugliche Anlagen konstruieren. Das wäre Schritt 1. Schritt 2 dann, in der Forschung umweltfreundliche Methoden für eine endgültige Entsorgung zu schaffen. Nur so kann sich carbonfaserverstärkter Kunststoff weiter etablieren, ohne dabei schädlich zu sein.
Wie lassen sich Carbonfasern recyceln? Ein Beitrag von Simon Schomecker. Und damit Zeit für die Meldung. Heute von und mit Lukas Kohlenbach.
Mammuts könnten die Steppe vor Bränden bewahrt haben. Ein amerikanisches Forschungsteam hat das Aussterben großer Säugetiere auf verschiedenen Kontinenten analysiert und sieht einen Zusammenhang mit dem Verschwinden von Mammuts, gigantischen Bisons oder wilden Pferden und dem vermehrten Auftreten von Bränden in Graslandschaften. In Kontinenten, auf denen besonders viele große Pflanzenfresser ausstarben, nahm die Anzahl der Brände demnach zu. Die Tiere könnten durch den Verzehr von brennbarem Material die Landschaften vor Feuern bewahrt haben, schreiben die Studienautoren im Fachjournal Science. Dieser Aspekt müsse mit einbezogen werden, wenn Strategien gegen zunehmende Brandgefahr in Graslandschaften durch den Klimawandel entwickelt werden. Im globalen Süden hilft das Konzept einer bürgernahen Polizei nicht, die Kriminalität zu senken. Auch das Vertrauen in die Polizei wird nicht wesentlich gestärkt. Das zeigt eine Untersuchung eines internationalen Forschungsteams im Journal Science. Das Konzept setzt auf einen intensiven Austausch zwischen Bürgern und Polizisten. Dazu gehören häufigere Fußpatrouillen, Bürgerforen und Meldestellen für Polizeigewalt. In Ländern mit hohem Einkommen wird es bereits erfolgreich angewandt. Die Wissenschaftler untersuchten die Einführung einer bürgernahen Polizei in 6 Städten im globalen Süden. Positive Effekte konnten sie dabei nicht nachweisen. Hürden wie häufige Wechsel des Führungspersonals oder unzureichende Ressourcen, um auf Bürgerinteressen einzugehen, verhinderten eine erfolgreiche Umsetzung. Die Studienautoren halten daher tiefgreifende strukturelle Reformen für notwendig, um die Polizeiarbeit in den untersuchten Städten zu verbessern. Geneditierung könnte helfen, neue Antibiotika zu entwickeln. Gängige antibakterielle Wirkstoffe wie Penicillin werden natürlicherweise durch Schimmelpilze hergestellt. Diese besitzen dafür ein spezielles Enzym. Britischen Forschern ist es gelungen, dieses Enzym mit Hilfe der Genschere CRISPR-Cas9 zu modifizieren. So könnten neue Antibiotika-Varianten hergestellt werden, die auch gegen resistente Bakterienstämme wirken. Antibiotische Substanzen künstlich herzustellen, ist sehr schwierig und teuer. Daher sehen die Wissenschaftler in der Geneditierung des Enzyms ein großes Potenzial, schreiben sie im Magazin Nature Communications. Erneuerbare Energien könnten die Stromkosten entscheidend senken. Das zeigen neue Simulationen von Forschern des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. So könnten bereits 2050 2/3 des weltweiten Energiebedarfs durch nachhaltigen Grünstrom gedeckt werden. Aktuell ist Strom noch der teuerste Energieträger und deckt nur 20% des Weltenergiebedarfs. Doch insbesondere für Photovoltaikstrom sind in den letzten Jahren die Preise schnell gesunken. Bisher unterschätzen viele Simulationen diese Entwicklung. Das Forschungsteam hat diese Erkenntnisse in ihre neuen Analysen mit einbezogen. Sie zeigen, bis 2050 könnte Strom in Verbindung mit einer globalen CO2-Bepreisung zur billigsten Energieform werden. Immer mehr Bereiche könnten durch die sinkenden Stromkosten, aber auch durch die gesteigerte Effizienz der Endanwendungen elektrifiziert werden, so die Studienautoren. Besonders viel Potenzial sehen sie in den Bereichen Mobilität, Heizen und in der Stahlproduktion. Die größten Herausforderungen treten hingegen im Langstreckenflugverkehr, der Schifffahrt und der chemischen Industrie auf. Ein neues Hydrogel kann so hart wie Sicherheitsglas werden. Das zeigen Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature Materials. Das britische Forschungsteam hat ein neuartiges Hydrogel entwickelt, das unter Druck so hart wie Glas werden kann, bei Entlastung hingegen wieder weich. Hydrogele können durch ihre Struktur zwar sehr gut Wasser binden, sind selbst aber wasserunlöslich. Das macht sie zu einem vielfältig einsetzbaren Material, zum Beispiel als Klebstoff oder als Bestandteil von Kontaktlinsen. Bislang wurden vor allem gummiartige Hydrogele hergestellt. Den britischen Forschern ist es nun gelungen, die Querverbindungen zwischen den Molekülen im Hydrogel so zu verändern, dass es unter Druck glashart wird. In einem Versuch rollten sie mit einem Auto über eine Platte aus ihrem neuartigen Hydrogel. Auch nach 16 Überfahrten waren keine Risse oder Verformungen sichtbar. Nach Meinung der Wissenschaftler erweitert diese Eigenschaft die Einsatzmöglichkeiten der Hydrogele erheblich.
Lukas Kohlenbach mit den Meldungen und die Sternzeit heute über die Geschichten, die sich rund um die Namensgebung beim Sternbild Delphin ranken.
Sternzeit, 26. November. Delphin, Drachen, Brautwerber und Lebensretter. In den Abendstunden zeigt sich am Südhimmel eine kleine, sehr markante Figur. 7 recht schwache Sterne bilden ein Muster ähnlich einem Kinderdrachen. Dies ist der Delphin. Nach einer antiken Sage schickte der Meeresgott Poseidon den Delphin aus, um Amphitrite, eine der Nymphen, für sich zu gewinnen. Sie hatte Poseidon zuvor abgewiesen, ließ sich dann aber doch vom Delphin überzeugen. Nach einer anderen Version war der Sänger Arion von Lesbos auf einem Schiff unterwegs, als ihn die Mannschaft ausrauben und umbringen wollte. Sein Wunsch, ein letztes Mal noch ein Lied singen zu dürfen, wurde ihm gewährt. Der betörende Gesang zog einen Delfinschwarm an. Arion sprang kurzerhand über Bord und einer der Delfine brachte ihn sicher an Land. Auch dieses Mal wurde er zum Dank am Himmel verewigt. Kurios sind die Namen der beiden hellsten Sterne in dieser Figur. Sie heißen Zualokin und Rotanev. Rückwärts gelesen ergibt das Nikolaus Venator, die ins Lateinische übersetzte Form von Niccolo Cacciatore. Der war später Direktor der Sternwarte von Palermo. Oft heißt es, Cacciatore selbst habe die Benennung vorgenommen und sei damit der einzige Astronom, der es je geschafft hat, einen Stern nach sich zu benennen. Allerdings ist es auch möglich, dass sein Vorgänger Giuseppe Piazzi, der 1814 den Sternkatalog von Palermo veröffentlicht hatte, mit den Namen der Sterne seinen Nachfolger, französisch Dauphin, Delphin, ehren wollte. Ob Brautwerber oder Lebensretter, ob aus Eitel oder Dankbarkeit, der Delphin ist ein kleines Sternbild, aber wunderschön.
Das war es für heute von Forschung aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage wieder einmal Danke für Ihre Zeit. Und nach den Nachrichten gleich nicht nur Corona, sondern ein Blick auf eines der Themen, das in Nicht-Pandemie-Zeiten wohl mehr Aufmerksamkeit bekommen würde: die laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder.